Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen in einer ganz anderen Welt.
Step into an exciting, colorful, wonderfully new world. As Walt Disney brings to glowing life the adventures of Alice in Wonderland, based on Lewis Carroll's beloved story.
Ja, eine kleine Sensation war das damals, Alice in Wonderland. 1951, eine Disney-Trickfilmproduktion, das kam sehr gut an, auch hier in Deutschland. Und auch hier in Deutschland wollte man damals dann so beliebte Zeichentrickfilme machen. Aber die Produktionsbedingungen hier waren anders damals, auch weil viele Trickfilmkünstler nach dem Krieg noch geprägt waren von ihrer Arbeit für die Nationalsozialisten. Was für Trickfilme hier in Deutschland entstanden sind in den 50ern und wo man die jetzt gerade wieder sehen kann, das besprechen wir ja gleich in 10 Minuten. Und gleich nach dem nächsten Song sprechen wir aber erstmal über ein Foto, das von der Polizei retuschiert worden ist, ohne dass die Polizei das so gekennzeichnet hat. Warum? Das hören wir gleich. Die Berliner Polizei hat vor 2 Tagen ein Foto gepostet, das sie manipuliert hat, das aber so nicht erkennbar gewesen ist. Es geht um einen Protestbus der Aktionsgruppe Zentrum für politische Schönheit. Das ist ein großer grauer Bus, den sie auf Demos einsetzen, und auf der Seite des Busses steht Adenauer SRP Plus. Am Wochenende war dieser Bus bei einer Demo gegen die CDU mit dabei gewesen in Berlin. Die Polizei hat den Bus sichergestellt, hat ein Foto von dieser Sicherstellung gepostet, und auf diesem Foto ist zwar der Bus zu sehen, aber nicht mehr der Schriftzug Adenauer SRP Plus. Den hat die Polizei wegretuschiert, das aber nicht kenntlich gemacht, und so ist dieses Foto in mehreren Medien gelandet, die das Foto von der Polizei eben übernommen haben. Wieso die Polizei das nicht kenntlich gemacht hat und was das für eine Aufschrift ist, das bespreche ich jetzt mit Markus Reuter von netzpolitik.org, der zu diesem Fall recherchiert hat. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Adenauer SRP Plus stand da auf dem Bus, wurde von der Polizei entfernt. Wieso eigentlich? Was bedeutet diese Aufschrift?
Adenauer SRP Plus weist darauf hin, also die Künstlergruppe will darauf hinweisen, auf die Zeit von Adenauer und auf die Sozialistische Reichspartei, also SRP. Das ist eine der Parteien, die in Deutschland bislang verboten wurden. Und das Zentrum für politische Schönheit setzt sich ja dafür ein, dass die AfD auch verboten wird. Und das ist ein Hinweis darauf. Also das ist der Name.
Okay, und das hat die Polizei jetzt wegretuschiert. Warum gerade diesen Schriftzug?
Die Polizei argumentiert damit, dass sich um eine politische Kampagne handle und dass sie aus dem Neutralitätsgebot her verpflichtet sei, diese Kampagne quasi sich nicht zu eigen zu machen. Die Idee dahinter ist eben, dass die Polizei eine neutrale Institution sei und dass sie eben nicht, wenn da irgendwie Aufschriften sind, oder dass sie das nicht quasi zu mehr Reichweite verhilft, oder dass man denkt, die Polizei verbreitet hier eine politische Ansicht. Das ist die eine Argumentation. Die andere ist, dass sie sagen, ja, wenn man die Aufschrift gelassen hätte, könnte man ja sehen, wer die Betroffenen sind. Aber diese Argumentation führt natürlich bei einem Bus, der am Brandenburger Tor vorgestellt wurde, mit großem Brimborium so ein bisschen in die Leere, weil, also ist ja klar, dass der dem Zentrum für politische Schönheit gehört.
Und was mir besonders auffallend ist, ist, dass die diese Manipulation nicht kenntlich gemacht hat, die Polizei. Also sie hätten jetzt einfach verpixeln können oder so einen Balken drauf machen können, dann sieht man, okay, die Polizei hat da irgendwas eben wegretuschiert, aber das ist nicht kenntlich gemacht worden. Wieso?
Das ist die große Frage. Also ich habe nachgefragt bei der Polizei, warum sie es denn nicht kenntlich gemacht haben. Es gibt ja verschiedene Methoden eben, um eine Verpixelung kenntlich zu machen. Ich kann auf dem Bild eben große Pixel anbringen und dann sehe ich, okay, da ist was verpixelt, damit man es nicht sieht. Oder ich mache diesen klassischen schwarzen Zensurbalken drüber. Also es gibt ja verschiedene Methoden, um zu zeigen, wir haben hier was verändert. Warum die Polizei jetzt den Anschein erweckt, eigentlich ein Bild zu verbreiten, das nicht verändert ist, das kann sie eigentlich nur selbst beantworten. Es ist auf jeden Fall keine gute Praxis, denn das Bild ist ja dann von verschiedenen Medien so übernommen worden, die sie dann später korrigieren mussten. Oh, wir haben ein falsches Bild. Das Bild ist ja verändert worden, nachdem das Usern aufgefallen ist in sozialen Medien.
Sie haben bei der Polizei nachgefragt und ich habe in Ihrem Text gelesen, dass die Polizei auch sagt, na, es ist aber auch gängige Praxis bei uns, dass wir immer wieder solche Dinge wegretuschieren, ohne es kenntlich zu machen. Ist es tatsächlich so?
Also die Polizei, es ist ja grundsätzlich immer gut, dass sie, also aus einer Datenschutzsicht zum Beispiel, dass jetzt da Gesichter verpixelt werden oder Aufschriften oder dass da nicht Leute, in so die betroffen sind von so einer Maßnahme, irgendwie in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Und dass die Polizei dann unkenntlich macht, ist auch nichts Schlimmes. Aber sie muss das klar und deutlich machen. Und das kann sie eben durch eine deutlich sichtbare Verpixelung oder eben durch so schwarze Balken oder durch Hinweise in ihrem Text, den sie mitschickt. Aber auf jeden Fall kann sie nicht an dem Bild herumdoktern und das dann schön in Blau so machen, dass es nicht auffällt und dass man nachher nicht mehr merkt, dass das Bild verändert wurde. Das ist nicht die Aufgabe der Polizei.
Sie haben sich ja viel mit der Kommunikation der Polizei auch in den sozialen Medien beschäftigt. Wir können jetzt nur mutmaßen, aber dennoch, was würden Sie denn vermuten? Also was steckt dahinter? Wieso passiert sowas? Ist das einfach Unkenntnis von Seiten der Polizei?
Das kann ich schwer sagen. Also ich meine, grundsätzlich ist die Polizei, gibt sich gerne als sehr neutraler Akteur. Aber wenn man sich das genauer anschaut, ist sie natürlich ein eigenständiger Akteur in der Öffentlichkeit, auch ein Akteur mit eigenen Interessen. Ne? Also wenn man sich gerade die ganze Social-Media-Kommunikation jetzt auf Instagram und auf X und so anschaut, die möchte ja geliked und geliebt werden und so. Das ist ein Punkt. Und sie möchten sichtbar sein und sie möchten irgendwie gut rüberkommen und haben, also, aber in dem Fall weiß ich nicht, was da dahinter steckt, dass ich da Bilder fälsche. Also und gerade in einer Welt, in der wir geflutet werden von Desinformationen und alle Welt sagt, ja, das ist ein Riesenproblem und da möchte ich doch nicht, dass eine deutsche Behörde als Bürger müsste nicht überprüfen, ob die jetzt auch noch Bilder fälschen. Also ich erwarte als Bürger, dass eine Polizei nüchtern, sachlich und faktentreu kommuniziert, damit sie auch Vertrauen genießen kann. Also, aber was jetzt genau dahinter steckt, warum jetzt dieser Schriftzug retuschiert wurde, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, sie haben ja so eine Fehde mit diesem Bus, der wird ja die ganze Zeit kontrolliert und dann beschlagnahmt. Und vielleicht ist da auch irgendwas, ich weiß nicht, aber sie hat selber sich nicht dazu geäußert.
Sie befassen sich schon lange mit der Kommunikation der Polizei in den sozialen Medien, haben mal länger so eine Recherchereihe gemacht zu den Polizeiauftritten bei X oder damals Twitter. Wenn man sich das mal anschaut, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat, diese Kommunikation, wie kann man das zusammenfassen? Ist es heute ganz anders? Postet die Polizei heute anders als früher?
Es gab so eine Anfangsphase, ne, das ist ja auch schon jetzt über 10 Jahre her, wo die wir das entdeckt haben und dann hat jede Polizei irgendjemand, der halt irgendwie Social Media affin war, hat da angefangen zu twittern. Und da war am Anfang sehr großer Wildwuchs und da sind sehr viele Fehler gemacht worden, von dass Leute gepostet im Einsatz, dass da Menschen identifiziert, dass man sich lustig gemacht hat über Leute, dass da falsche Meldungen bei Demonstrationen wurde dann, ja, das war hier kein bunter Protest mehr. Und die, also ich erwarte ja eine Behördendurchsage und dass die irgendwie nicht irgendwie eine Meinung tragen. Das hat sich so ein bisschen geändert, als da das Licht der Öffentlichkeit draufgekommen ist, aber es kam dann immer wieder auch zu solchen Falschmeldungen. Also ganz bekannt ist der Türknauf des Todes, so ist dann die Geschichte eingegangen. Das war bei einer, da wurde ein besetztes Haus in Berlin geräumt und die Polizei hat getwittert, die haben hier einen Türknauf unter Strom gesetzt und Lebensgefahr für die Kollegen. So in die Richtung ging der Tweet, woraufhin die gesamte Berichterstattung war, oh, gefährlich und sonst wie. Später hat sich herausgestellt, es gab diesen Türknauf des Todes gar nicht, es gab kein unter Strom gesetztes Ding, war komplett erfunden. Und das Ganze hat natürlich auch mit der Geschwindigkeit zu tun, dass man will dann schnell und in Echtzeit kommunizieren und in dem Fall war es vielleicht auch politisch, um eine Debatte in Echtzeit auch irgendwo hinzulenken. Also wäre meine Vermutung, dass es damals so war. Das gab es in mehreren Fällen, also immer wieder, dass sowas passiert ist.
Das sagt Markus Reuter, der schon mal eine ganze Recherchereihe zum Auftritt der Polizei bei Twitter gemacht hat und sich jetzt angeschaut hat, warum die Polizei ein Bild manipuliert hat und das nicht kenntlich gemacht hat. Markus Reuter von netzpolitik.org. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Kennen Sie Zeichentrickfilme aus den 50er Jahren? Ja, das ist einer der viel geschauten Trickfilme der 50er in Deutschland, Dornröschen. eine Walt Disney-Produktion, genau wie Peter Pan oder Alice im Wunderland oder viele andere damals. In Deutschland wollte man nach dem Zweiten Weltkrieg auch gerne abendfüllende Animationsfilme machen, aber die Strukturen waren hier anders als in den USA. Es gab weniger Geld und die Trickfilmer, die es gab, die hatten zuvor oft jahrelang für die Nationalsozialisten gearbeitet. Aber trotzdem sind auch in Deutschland Animationsfilme nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und zu sehen sind die jetzt gerade in einer Retrospektive im Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Retrospektive heißt Trickreiches Wirtschaftswunder, westdeutsche Animationsfilme der 50er Jahre. Und ich spreche jetzt mit dem Kurator, mit Jean-Paul Görgen. Hallo Herr Görgen.
Ja, guten Tag.
Wenn Sie das mal kurz zusammenfassen würden, was sind das für Zeichentrickfilme, die damals entstanden sind? Ist da irgendwas Disney-Vergleichbares mit dabei?
Nein, mit Disney kann man die in der Bundesrepublik nach 1945 entstandenen Filme überhaupt nicht vergleichen. Es sind künstlerische Filme, die von Individualisten hergestellt wurden. Es sind vorwiegend Werbefilme, die im Vorprogramm der Kinos liefen. Und es sind eine sehr interessante Kategorie Informations- und Bildungsfilme, die in der politischen Bildung oder auch von Parteien und anderen Einrichtungen ja zur Propagierung ihrer Ideen eingesetzt wurden.
Die dann damals im Fernsehen liefen oder die irgendwo gezeigt wurden auf Leinwänden?
Naja, das Fernsehprogramm war noch nicht so weit entwickelt. Es wurde ja in der Bundesrepublik 1952 eingeführt. Der Werbefilm im Fernsehen kam Mitte der 50er Jahre, als das Werbefernsehen eingeführt wurde. Und der Haupteinsatzgebiet dieser Werbefilme, dieser Trickfilme war das Kino. Man muss sich erinnern, das Kinoprogramm damals bestand aus einem Werbeblock. Das waren Werbekurzfilme und Werbedias. Dann kam der Kulturfilm und dann gab es noch die Wochenschau und dann kam die Pause, die große Pause, um sich ein Eis zu kaufen.
Wir können ja mal in einen so einen Werbefilm reinschauen, wie er früher im Kino lief. Ein deutscher Werbefilm zu dem Lampenhersteller Osram klang so.
Achtung, Achtung, es spricht Professor Licht.
Liebe Freunde, durch die neuesten Fortschritte auf dem Gebiet der Lichttechnik bin ich in der glücklichen Lage, Sie mit der vollendeten Osram-L-Leuchtstofflampe bekannt zu machen. Ihre neuen Vorzüge sind einleuchtend.
Also da sehen wir ganz viele Glühbirnen und verschiedenste Leuchtstoffe und Kerzen, die da so als Animation über die Leinwand laufen. Was war das für ein Film? War das so ein typischer Animationsfilm für deutsche Verhältnisse?
Das war ein typischer Film aus dem Studio von Hans Fischer Kösen. Hans Fischer Kösen war ein deutscher Trickfilmer, der schon in den 20er Jahren aktiv war, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren, in den 50er Jahren und in den 60er Jahren. Und er hat während dieser Zeit seinen Stil kaum verändert. Sein Stil war die Verlebendigung der wahren Welt. Ja, da sieht man tanzende Kühe zum Beispiel. Man sieht, wie Butter in einer Molkerei hergestellt wird. Alles verlebendigt durch menschenähnliche Gestalten. Und in diesem Werbefilm für Osram Leuchtstoffröhren greift er auf ein typisches Muster des Werbefilms zurück. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist alt und unnütz und jetzt haben wir das Neue, die neue Osram-Leuchtstoffröhre. Und interessanterweise mit der Begründung, ja, 25% Stromersparnis. Also Sie sehen, also auch der Werbefilm gibt Aufschluss auf Zeitströmungen, auf Ideen, die damals auch schon aktuell waren.
Ja, total. Und auch auf die Ästhetik damals. So viele Wortspiele, die da drin waren, würde man heute nicht so finden, glaube ich, in der Werbung. Da hat man sich auch bei dem Text ziemlich viele Gedanken gemacht. Aber spannend ist, was Sie auch auf Ihrer Seite schreiben zur Retrospektive und was Sie jetzt auch angedeutet haben, dass viele Trickfilmkünstler eben auch schon während des Krieges zum Beispiel mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet haben. Und dann die große Frage war, wie konnten die weiterarbeiten? Wie hat sich deren Arbeit dann weiterentwickelt nach dem Krieg? Wie war das denn?
Ja, der Trickfilm im sogenannten Dritten Reich ist ein Kapitel für sich, weil auch damals schon die Konkurrenz zu Disney bestand und die deutschen Trickfilme eigentlich ein zersplittertes Genre waren. Es gab ein paar kleine Filmstudios, Trickfilmstudios, die den einen oder anderen Film gemacht haben, vor allem für die Werbung, vor allem aber auch für Industriefilme, also so technische Zeichnungen. Das war so ein Gebiet. Und aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nicht genau, ist Goebbels 1941 auf die Idee gekommen, Disney nachzuahmen, hat eine große Produktion aufgezogen, die Deutsche Zeichenfilm GmbH, die aber nur bis 1944 Bestand hatte, hat versucht, die besten Trickfilmer zu gewinnen und musste natürlich das ganze Personal erstmal ausbilden. Mhm. Die ganzen Zeichner, überwiegend Frauen, die Zeichnerinnen also, die ausgebildet werden mussten. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Es ist nur ein Film herausgekommen in den ganzen Jahren. Okay. Die Produktion wurde dann verlagert nach Prag, in die Niederlande. Und es gab auch ein Studio in Dachau in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagers. Mhm. Also eine sehr schwierige Gemengelage, die man da berücksichtigen muss.
Mhm. Und dann nach dem Krieg haben diese Menschen dann weiter, haben die dann sozusagen die Zeichentrickwelt in Deutschland dominiert?
Einige, also die meisten der führenden Chefzeichner der Deutschen Zeichenfilm GmbH haben in der Bundesrepublik weitergearbeitet. Soweit ich weiß, ist keiner von denen in der DDR geblieben, nur zeitweise. Und mussten ihren Stil ja auch nicht weitgehend verändern, weil tanzende Kühe kann man immer zeichnen oder unter welchem Regime auch immer. Aber es ist interessant, wenn man sich auf die einzelnen Personen konzentriert und guckt, wie die sich weiterentwickelt haben, wie die ihre Themen entwickelt haben, wie die versucht haben, mit wenig Geld und wenig Mitteln, es gab ja keine Filmförderung damals, das musste ja alles sich amortisieren am Markt, wie man so schön sagt. Mhm. Und da wird es dann spannend zu gucken, wie sich da einzelne Personen entwickelt haben. Ich kann vielleicht einen Namen nennen, Hans Held, zum Beispiel, der bei der Bavaria in München Ende der 30er Jahre einen Zeichentrickfilm gemacht hat, wo die Tiere des Waldes einen Eindringling, den Fuchs, verjagen. Mhm. Kann man durchaus so sehen als Hebung der Kriegsmoral. Ende der 50er Jahre hat er das gleiche Sujet, das gleiche Thema nochmal aufgegriffen für die Bundeswehr. Mhm. Diesmal wird aber nicht der Fuchs vertrieben, sondern der russische Bär.
Okay, ja. Die gleiche Geschichte, das gleiche Motiv dann nochmal anders erzählt. Wie war das denn, wie kam das denn an damals, diese Animationsfilme, seien es Werbefilme oder diese Bildungsfilme, die Sie genannt haben, wurden die gerne gesehen? Hatten die eine besondere Stellung in den 50ern?
Ja, das ist die Gretchenfrage für den Filmhistoriker. Mhm. Die Resonanz dieser Filme ist schwer einzuschätzen. Es waren ja überwiegend Kurzfilme und da gab es keine Filmkritiken oder so. Höchstens mal, wenn der eine oder andere Film auf dem Festival lief oder so. Es ist aber bekannt, dass die Filme von Fischer-Kösen, die also eine kleine Geschichte erzählen, 2-3 Minuten mit lustigen Figuren, einem Liedchen am Ende, was im Ohr hängen blieb, die waren äußerst beliebt bei Alt und Jung. Das gab es immer einen Jubel und auch bei meiner Retrospektive im Zeughaus-Kino wurden diese Filme, die ich da gezeigt habe, immer von Hans Fischer-Kösen als besonders gelungen und als besonders lustig und aufgefasst.
Ja, das waren dann diese Werbefilme. Haben Sie denn vielleicht noch einen anderen Film, den Sie nochmal erwähnen wollen in der Retrospektive, ein besonderer?
Na, interessant ist, in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, gab es auch Versuche, den Animationsfilm in der Bildungsarbeit einzusetzen. Es gibt einen Film, der kurz nach Kriegsende entstanden ist, der Stallhase, mit ganz, ganz einfachen Mitteln hergestellt, der sich lustig macht über den Mitläufer im Dritten Reich, also brav seine Arbeit in der Munitionsfabrik nachgeht und dann am Ende als Antiquitätenhändler endet, wo er die Reste des Dritten Reiches verkauft, verscherbelt. Also das ist so ein interessanter Film. Und dann gab es in der politischen Bildung auch von Gerhard Fieber, der einer der führenden Männer der deutschen Zeichentrickfilm GmbH im Dritten Reich war, einen Informationsfilm für die politische Bildung, wo er sozusagen nochmal das Dritte Reich Revue passieren lässt, aber in Form von Trickfiguren, also Goebbels als böser Rabe und Göring als fette Henne. Die werden dann verjagt und dann bildet sich ein neues demokratisches Zwitscherparlament, wie das dann im Film heißt. Und das ist ja auch sehr zeitgemäß.
Ist zu sehen in der Retrospektive Trickreiches Wirtschaftswunder, westdeutsche Animationsfilme der 50er Jahre im Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Läuft dann noch bis zum 23. Februar. Und ich sage vielen Dank an den Kurator des Ganzen, an Jean-Paul Görgen. Vielen Dank, Herr Görgen.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Susanne Balthasar.
Im vergangenen Jahr hatten Antisemitismus und Israel-Hass-Vorfälle die Berlinale überschattet. Die neue Leiterin Trisha Tuttle spricht von Fehlern, die gemacht worden seien, und will Konsequenzen ziehen. In der Neuen Osnabrücker Zeitung kündigte sie an, das internationale Filmfestival Berlin zu einem Ort des offenen Dialogs zu machen. Je mehr sich die Debatte radikalisiere, desto dringender werde ein Ort für differenzierte Gespräche gebraucht, so Tuttle. Die Moderatoren sollen entsprechend trainiert und die Gäste sensibilisiert werden. Wichtig sei ein respektvolles Gespräch und dass jeder seine Meinung äußern dürfe. Eine rote Linie sieht Tuttle, wo es in den Antisemitismus kippe. Nach der Berlinale Gala 2024 hatte es breite Kritik gegeben, weil auf der Bühne einseitige Positionierungen im Nahostkonflikt zugunsten der Palästinenser abgegeben wurden. Die Sängerin Buffy St. Marie gilt als erste indigene Oscar-Gewinnerin. An ihrer Herkunft gibt es allerdings schon länger Zweifel. Die kanadische Regierung entzog ihr deswegen nun die höchste zivile Auszeichnung des Landes. Die 83-jährige St. Marie hatte über Jahrzehnte immer wieder öffentlich erzählt, sie gehöre dem indigenen Volk der Cree an und stamme aus einem Reservat in Kanada. Außerdem setzte sie sich für die Rechte der kanadischen Ureinwohner ein. Die kanadische Post brachte sogar eine Briefmarke mit ihrem Bild heraus. 2023 legte dann der kanadische Rundfunk offizielle Dokumente vor, die St. Marie's indigene Herkunft widerlegten. Tatsächlich soll sie aus einer europäischstämmigen US-Familie stammen. Buffy St. Marie begann ihre Karriere in den 1960er Jahren in der New Yorker Folkszene. 1983 erhielt sie den von ihr mitgeschriebenen Filmsong Up Where We Belong einen Oscar. Mit dem gestern beschlossenen KI-Tarifvertrag für die deutsche Filmbranche sollen die Persönlichkeitsrechte von Schauspielerinnen und Schauspielern gesichert und gleichzeitig Innovationen ermöglicht werden. Beides unter einen Hut zu bringen, sei ein relativ langer Annäherungsprozess zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern gewesen, sagte dazu Björn Böning von der Produzentenallianz im Deutschlandfunk. Dem Vertrag zufolge müssen Darstellende künftig ihr Einverständnis geben. Geregelt würden nun drei Anwendungsbereiche, so Böning.
Der klassische Fall, der Schauspieler erkrankt und es sind noch ein, zwei Szenen zu machen, ob dann hier ein Einsatz von generativer KI diese Szenen ersetzen kann. Die zweite Möglichkeit ist ein Doppelgänger insgesamt. Also im Prinzip wird die Bilddatei eines Schauspielers, einer Schauspielerin für einen ganz anderen Film verwendet. Das ist natürlich ein größerer Anwendungsbereich und damit auch höher zu vergüten. Und der dritte Bereich ist die klassische Maske. Ja, heute hätte man geschminkt. Künftig wird das natürlich vor allem durch technische Möglichkeiten auch retuschiert. Und auch hier muss der Schauspieler zustimmen.
Björn Böning, Vorstandssprecher der Produzentenallianz. In der Bahn eine Lesung, ein Konzert oder einen Karaoke-Abend erleben. Das kann man ab heute im Kulturzug zwischen Berlin und Warschau. Das Kulturprogramm ist mehrsprachig und ein Sprachkurs wird auch angeboten. Die Strecke ist ein Ableger des Kulturzuges, der seit 10 Jahren zwischen Berlin und Breslau verkehrt. Seit die niederschlesische Metropole Breslau 2016 europäische Kulturhauptstadt war, pendelt er zwischen den beiden Städten und wirbt so für die Grenzregion und Europa. Der Kulturzug nach Warschau knüpft an diesen Erfolg an, ist aber erstmal ein Pilotprojekt. Es läuft noch bis zum 16. Februar.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wie wichtig ist es für uns heute zu wissen, wie wir Menschen vor 50.000 Jahren gelebt haben? Das ist ziemlich wichtig, sagt die Comicautorin Uli Lust, denn was wir über uns selbst erzählen, über uns als Menschen, das prägt uns. Und deshalb hat sie einen Comic über das Leben in der Steinzeit gemacht. Schauen wir uns gleich genau an. Und wir klären jetzt über die Vergangenheit auf, darüber, wie Menschen früher gelebt haben. In vielen Büchern zur Steinzeit sieht man ja gerne mal Bilder von Männern, die jagen, die Feuerstein schlagen. Die Frauen kümmern sich um den Nachwuchs, sammeln Beeren und Kräuter. Aber war das wirklich so? Viele Bilder, die tatsächlich aus der Zeit stammen, die zeigen eigentlich meistens nur Frauen. Woher wissen wir also, wer welche Rolle damals hatte? Die Comic-Künstlerin Uli Lust hat dazu jetzt ein Buch gemacht, heißt Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Und unsere Kritikerin Lara Kalbert hat das für uns gelesen. Hi Lara.
Hallo.
Es ist eine ziemlich spannende Frage, aber es ist natürlich auch eine ziemlich schwierige Frage. Wie haben wir Menschen in der Steinzeit gelebt? Wie geht Uli Lust diese Frage an?
Also sie beginnt erstmal sehr anekdotisch, gerade am Anfang der ersten zwei Kapiteln, mit Szenen aus ihrem eigenen Leben, aus der Kindheit oder bei einer Flugreise. Zum Beispiel bei der Kindheit geht es um ihr Geschlechtsorgan, bei der Flugreise geht es um so einen Breitmacher, der sich neben sie sitzt und schön viel Platz einnimmt. Und daraus leitet sie dann so ein bisschen dieses vermeintliche Dominanz-Ding ab und wirft dann die Fragen nach Normen und männlicher Dominanz über die Geschichtsschreibung auch aus. Also sie als Künstlerin widmet sie sich natürlich sehr dem Kunstaspekt und das ist ja auch das, was wir haben. Wir haben ganz viel künstlerische Überlieferungssachen neben den Artefakten wie irgendwelche Knochen oder Skelette. Und sie entmystifiziert damit so ein bisschen auch die frühe Menschheitsgeschichte, legt den Fokus vor allem auf den afrikanischen Kontinent, weil das ja als Geburtsort der Menschen so ein bisschen gilt, und auf indigene Stämme und Gruppen aus Nordamerika und Japan.
Und wie sieht bei ihr diese Rollenverteilung aus zwischen Männern und Frauen? Also wie geht sie der Frage nach, wer welche Rolle hatte?
Also sie zeigt erstmal auf, dass wir lange in unserer modernen Gesellschaft ja schon mit der Scham der Frau sehr viel hantiert haben. Also alles, was irgendwie Nacktheit und Frauenkräfte und Körper zu tun hatte, wurde ja sehr schambehaftet. Und macht dann so auch so eine kleine Anspielung auf den berühmten Asterix-Einleitungstext. So, die gesamte Weltgeschichte ist ein Beweis für die Überlegenheit des Mannes. Die gesamte? Nein! Und dann gibt's halt diese Statuetten von Frauen, die man immer wieder gefunden hat in den letzten 100, 200 Jahren. Das sind so kleine Schnitzereien oder so von Frauen. Und da fragt sie dann halt auch, also wie kann das sein, dass die alle immer nackt sind und die sind auch sehr voluminös und auch die Geschlechtsteile sind immer offen da. Und versucht dann dadurch auch diesen Mythos von den Jägern, von den Männern auch aufzudröseln und schaut auf den aktuellen Wissenschaftsstand aus Archäologie und Ethnologie. Und da sieht man halt, dass die Geschlechter damals wahrscheinlich doch nicht so einfach verteilt waren, deutlich fluider auch waren und durchaus irgendwie auch nicht binär, auch wenn sie natürlich diese Ausdrucksweisen nicht hatten. Denn die Beurteilung von Artefakten zeigt ja auch eher immer die Gesellschaft, die gerade diese Artefakte entdeckt. Und das waren halt vor allem im 18., also zwischen 1800 und 1900, wo ja natürlich die Frauen noch sehr unterdrückt waren, noch sehr unter dem Patriarchat gelitten haben. Da wurden dann solche freizügigen Darstellungen als unzüchtig oder müssen dann Liebesgöttinnen sein, betitelt. Da tatsächlich waren die Hierarchien wahrscheinlich oft nicht über vorhanden, weil das Überleben war eine Gruppenaufgabe. Und da konnte man sich Rollen gar nicht erlauben. Und deswegen wurden da alle mit eingespannt.
Klingt, als könnte man da ganz schön viel mitnehmen und lernen in diesem Comic. Uli Lust macht ja schon seit vielen Jahrzehnten Comic und ihr letzter Band ist aber auch schon wieder 8 Jahre her. Ist das jetzt nochmal ein ganz anderer Comic oder passt der zu ihrem sonstigen Werk?
Ja, also sie ist ja schon öfter mal ausgezeichnet worden, national, international. Wenn man jetzt nur die letzte vor 8 Jahren veröffentlichte Sache, Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein, kennt, das war sehr autobiografisch, da ging es sehr viel um zwischenmenschliche Sachen, sehr modern. Da könnte man jetzt denken, das ist jetzt was völlig anderes, aber tatsächlich hat sie mit Comic-Reportagen ja auch angefangen und ist damit auch groß geworden, die immer mit viel Recherche verbunden waren, beispielsweise über die DDR-Plattenbausiedlung in Halle-Neustadt, wie die langsam ausstirbt, oder über die Luzerner Totenbrücke. Das waren auch schon alles Sachcomics. Und auch sie war auch schon immer feministisch unterwegs und hat auch sich schon immer mit Mythen auseinandergesetzt. Das war in den Spring Poems oder in Air Pussy zum Beispiel so. Und der neue Comic ist vielleicht deswegen neu, weil er sich so mit so einem großen Menschheitsthema auseinandersetzt und nicht mehr so auf kleinere Sachen guckt. Sie ist dabei auch eher nüchtern und nicht so humoristisch oder lakonisch wie vielleicht ihre Kollegin Liv Strömquist oder Catherine Meurisse, die ja aber auch eher in die Philosophiegeschichte geguckt haben. Aber sie ist trotzdem genauso frei, ungehemmt und explizit. Also sie redet oder zeigt ganz offen zum Beispiel Szenen von Sex und sagt so, ja, das bei Affen, bei Bonobo-Affen wird Sex als Tranquilizer, als Beruhigung benutzt, wenn es Konflikte gibt, da könnten Menschen uns was abschauen. Oder wie war die Bewertung von Menstruation vor 30.000 Jahren?
Was würdest du insgesamt sagen? Dein Fazit, ist es ein Comic, aus dem man viel Neues, viel Überraschendes erfährt?
Also ich habe schon viel Neues erfahren, vor allem von über das Volk der Kossan, die das ist so, der gilt als ältester Volksstamm der Welt. Und die haben zum Beispiel keinen eigentliches Konzept von Besitz und Eigentum. Die nutzen Konflikteeskalation, Tänze und Theaterschauspiel, statt direkt miteinander zu kämpfen. Und das alles war für mich völlig neu. Und deswegen finde ich es schon spannend, wie dieses aktuelle Wissen aus der Archäologie und Ethnologie mit unserem modernen Denken so ein bisschen verbunden wird, mit feministischen Ideen auch verbunden wird und dann auch mit Mythen aufgeräumt wird. Also ich freue mich schon auf den zweiten Band, der jetzt angekündigt ist, weil das war ja nur der Anfang.
Das sagt Lara Kalber zu diesem neuen Comic von Uli Lust, heißt Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Erschienen im Reprodukt Verlag, hat 256 Seiten, kostet 29 Euro. Und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Besprechen hier, Lara.
Sehr gerne, danke.
Und wir lesen jetzt mal wieder, was andere Kulturmagazine so schreiben. Wir lesen in die neue Ausgabe des Missy Magazins, Magazin für Pop, Politik und Feminismus. Die erste Ausgabe des neuen Jahres ist draußen und es geht in einem Schwerpunkt um ein Gefühl, das in diesen Zeiten viel verhandelt und wahrscheinlich auch viel gefühlt wird, nämlich das Gefühl von Verlust. Spreche ich drüber mit der Missy Magazine Chefredakteurin Marie Serra Epcinolu. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
14 Seiten gemischte Gefühle nennen Sie Ihr Dossier. Wieso dieses Thema Verlust?
Ja, Verlust ist, glaube ich, gerade was so die politischen Entwicklungen auch Ende letzten Jahres, als alles so geballt zueinander gekommen ist, so ein omnipräsentes Gefühl. Und der Soziologe Andreas Reckwitz hatte auch gerade ein Buch über dieses Gefühl der Zeit, Verlust in der Moderne, geschrieben. Und wir haben immer einen Heftschwerpunkt, wo wir uns dann aus verschiedenen Perspektiven mit einem Thema beschäftigen und auseinandersetzen und haben dann eben Verlust bestimmt und geguckt, was uns daran beschäftigt, auch über die aktuellen politischen Geschehnisse hinaus. Und ja, haben dann natürlich so einen aktuellen politischen Aufmacher von Julia Wertmann dabei, haben dann aber auch uns angeschaut, was in anderen Teilen der Welt gerade passiert, zum Beispiel in Afghanistan, wo der Verlust von Freiheit und von Rechten und auch von ihrer Stimme für Frauen in Afghanistan gerade sehr präsent ist. Aber wir haben uns auch gefragt, ob es eigentlich auch Dinge gibt, über die man ganz froh ist, sie zu verlieren.
Ja, ist man bestimmt, oder?
Das ist man auf jeden Fall. Und da hat Nadja Shehadeh für uns über eine unliebsame Beziehung geschrieben, ja, die sie dann verloren hat, in Anführungszeichen.
Ja. Genau. Klar, genau. Verlieren ist natürlich auch immer irgendwie dann was Neues finden. Ich habe mir die Texte auch angeguckt und fand sehr spannend den Text über den Verlust von Sprache.
Ja.
Sprache und Identität, also wenn man irgendwie in ein anderes Land zieht oder die Familie vielleicht in ein anderes Land zieht und dann spricht man nicht mehr die Sprache, die die Eltern sprechen oder so. Um was geht's in diesem Text?
Also unsere Redakteurin Bahar Shaikh hat Eltern, die aus Pakistan nach Deutschland migriert sind. Und nach dem Tod ihres Vaters hat sie sich dann damit auseinandergesetzt, was eigentlich irgendwie in der Kommunikation zwischen den Generationen, aber auch schon zwischen der Generation ihres Vaters und seinen Eltern, die von Umsiedlung betroffen gewesen sind, was da eigentlich verloren geht. Und das ist ja auch was, was viele Menschen umtreibt, die der dritten Generation von MigrantInnen angehören, wie zum Beispiel ich, die jetzt zum Beispiel, also meine Großeltern kommen aus der Türkei und mein Vater ist hier geboren und aufgewachsen und hat mit mir nie Türkisch gesprochen. Das ist eine Erfahrung, die ja viele Leute machen.
Ja.
Und im Fall von Bahar Shaikh ist es so, dass sie sich dann gefragt hat, also wenn man gar nicht den gleichen Referenzrahmen hat wie die Eltern oder wie die Großeltern, da geht so viel an Geschichte verloren, so viel auch an der eigenen Persönlichkeit. Man denkt, man kennt seine Eltern sehr gut und man hat auch eine gemeinsame Sprache, die man sprechen kann, in ihrem Fall Deutsch. Und sie kann auch Urdu sprechen, aber halt eben das, was man dann so colloquial eher mit den eigenen Eltern und den Großeltern spricht, was ja ganz anders ist, als wenn man in dem Land aufwächst und das die Umgebungssprache ist und man dann auch Zeitschriften und Bücher konsumiert auf der Sprache. Das ist ja einfach was, das nochmal ganz viel mehr Bedeutung transportieren kann.
Ja.
Als ja, das nur in diesem einen kleinen Kontext zu machen. Und dann ist ihr Vater verstorben und sie hat sich damit auseinandergesetzt, wie seine Lebensgeschichte gewesen ist und hat dann eben festgestellt, dass da irgendwie viel in den Lücken verschwunden ist.
Weil sie die Sprache eben jetzt gar nicht mehr so entziffern kann oder nicht mehr das so übersetzen kann, was ihr Vater aufgeschrieben hat. Und das ist natürlich spannend, das ist so was, ne, da geht es um so was ganz Existenzielles, um unsere Identität und was verlieren wir da, was gewinnen wir. Und das finde ich aber spannend, dass ihr Text auch wiederum positiv endet, weil sie sagt, gleichzeitig kann sie das aber auch füllen. Sie kann es jetzt selber aktiv füllen, was sie da verloren hat. Ich weiß nicht, ist das was, was Sie so generell mitnehmen, wenn Sie sich jetzt so viel über Verlust Gedanken gemacht haben in Ihrem Heft? Oder das gibt es immer so eine positive Wendung oder ist es dann auch ein bisschen erzwungen, da immer das Positive rauszuholen?
Nee, erzwungen ist es nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass es, also wenn wir uns jetzt dem Verlust aus politischer Perspektive nähern, ist es jetzt wichtiger denn je, dass man konstruktiv an die Probleme herangeht und sich eben überlegt, gut, das ist jetzt richtig scheiße, aber was machen wir jetzt? Welche Bündnisse können wir eingehen? Wie können wir Handlungsmacht zurückgewinnen und uns nicht diesem Gefühl einfach überlassen und dem uns hingeben, sondern jetzt aktiv werden? Das denke ich schon.
Zum Schluss vielleicht noch ganz kurz spannend, ein anderes Thema, was Sie haben, ist Angela Merkel.
Ja.
Wie sie romantisiert wird, nachdem sie ihre Memoiren rausgebracht hat Ende letzten Jahres. Ah, dieses Gefühl ist vielleicht auch so eine Verlustgeschichte irgendwie oder so, da will man dann so festhalten vielleicht und deshalb romantisiert man.
Der Verlust der Angela Merkel.
Der Verlust der Stabilität der Merkel-Jahre.
Für Menschen in meinem Alter, also ich bin jetzt Ende 20 und die meiste Zeit meines Lebens bin ich mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin aufgewachsen und so geht es natürlich vielen. Und ich habe das Gefühl, deswegen war mir dieser Text auch besonders wichtig, dass auch unter linken Feministinnen Angela Merkel als Politikerin und als Person extrem romantisiert wird. Und im Zuge dieser extremen Popularität ihrer Memoiren, die im November letztes Jahr rausgekommen sind, hat Nelly Tügel sich dieses Phänomen mal für uns angeguckt und sich gefragt, woher kommt das eigentlich? Und warum blicken jetzt so viele Leute sentimental auf Angela Merkel zurück?
Kann man nachlesen in der neuen Ausgabe des Missy-Magazins. Das ist die Ausgabe für Februar und März. Und ich habe über diese Ausgabe gesprochen mit Marie Serra Epcinolo hier im Kompressor. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen.